Der Volleyball Austria Podcast meldet sich mit einem Paris-Spezial zurück. Am 27. Juli beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele. Wir freuen uns sehr, dass Österreich wieder mit einem Beachvolleyball-Duo vertreten sein wird. Der Headcoach von Alex Horst und Julian Hördl weiß genau, worauf es bei Olympischen Sommerspielen ankommt. Seit 2004 war Martin Oleniak sechsmal in Folge mit zumindest einem Team am Start. Heute ist er im Volleyball Austria Podcast zu Gast. Willkommen, ich bin Florian Stangl und euer Host.
Ja, lieber Martin, dir kommt eine große Ehre zuteil. Du bist der erste Gast, der das zweite Mal im Volleyball Austria Podcast mit dabei ist. Dementsprechend auch gleich vorneweg vielen Dank, dass du dir jetzt wenige Wochen vor den Olympischen Spielen nochmal Zeit nimmst, um bei uns dabei zu sein.
Danke für die Einladung, der einzige zweite Gast bis jetzt sein zu dürfen. Und ja, gehen wir es an.
Ja, wunderbar. Wir haben auch schon im Vorfeld einmal kurz geschrieben auf WhatsApp. Ich habe die Vermutung in den Raum gestellt, dass du tatsächlich der einzige Coach bist, der jetzt sechsmal hintereinander bei Olympischen Spielen dabei ist. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob es vielleicht noch irgendwen anderen gibt, aber dir ist niemand eingefallen. Also wenn es von den Zuhörern jemanden gibt, der das weiß, dann bitte gerne melden. Aber dafür ist ja mal allein schon eigentlich, sagt ja schon einiges aus jetzt. Was mich interessieren würde jetzt, schon im Nachhinein für dich, erst, oder vielleicht mit welchen Teams warst du jetzt überhaupt dabei? Das muss man vielleicht nur mal für alle wiederholen, die das nicht so genau im Auge haben.
Ja, also die Reise hat begonnen 2004 in Athen mit Robert Nowotny und Peter Gartmeier. Da war ich eigentlich ein Nobody im Beachvolleyball-Trainer-Business. Es hat geklappt und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, dass ich dann als Profi-Beachvolleyball-Coach auf die Halle verzichtet habe und nur Beachvolleyball weitergemacht habe. Als nächstes Team, mit dem ich mich qualifiziert habe, das waren die Schweiger Sisters. 2008 in Peking mit einem überraschenden fünften Platz. Das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Dann 2012 war das wieder etwas Besonderes, da ich neben Schweigers noch ein polnisches Team betreut habe, Fialek Prudel, und mit beiden haben wir uns qualifiziert. Ich war offiziell Teil von der österreichischen, von dem österreichischen Aufgebot, und Polen habe ich so mitbetreut. Und da war ich nicht der Einzige, aber dann 2016 war ich nur bei den Polen als Head Coach. 2020, was eigentlich 21 war, war ich als Head Coach von den Deutschen mit Tolle Wickler in Tokio. Und jetzt mit Horst Hörl wieder aus Österreich. Ich gehe davon aus, dass ich nichts verpasst habe.
Nein, oder? Es war sechsmal, eigentlich sogar siebenmal. Für vielleicht gleich die Frage angeknüpft, ich meine, wenn du jetzt auf die Qualifikationsmodi, die haben sie ja immer wieder geändert, aber welche Qualifikation war im Nachhinein betrachtet die schwierigste?
Es war verschieden. Auf der einen Seite war sicher sehr schwierig gleich die erste, dadurch, dass die Geschichte war, ich habe Nowotny Gartmeier nicht über die ganze Olympia-Quali, die zwei Jahre läuft, betreut, sondern im zweiten Jahr. Sie haben mich eben nach dem ersten Jahr im Winter 2003 angesprochen. Sie waren auf Platz 28 oder 29 in Olympia-Ranking. Und Es hat geheißen, ja, sie haben bis jetzt ohne Trainer das gemacht und würden gerne jetzt in sowas investieren, mit dem Ziel, sich zu qualifizieren. Und gleich beim ersten Turnier haben sie den vierten Platz gemacht in der Saison 2004. Und das hat ihnen eben die Tür zu Olympia jetzt nicht voll geöffnet, aber man hat schon den Fuß so reingesteckt. Und dann haben wir das immer weiter und weiter geöffnet. Aber bis vor dem letzten Turnier gab es so realistische Chancen, dass uns zwei Teams überholen können. Und da habe ich eben diese erste Erfahrung gemacht, vor dem letzten Turnier zu 99%, wer vorne ist, bleibt vorne. Und so war es auch, weil eben die Gegner haben total versagt, weil sie einfach zu viel Druck hatten und wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Also letztendlich war das nicht so schwer, aber dadurch, dass ich halt ganz neu im Business war und dass es fast bis zum letzten Turnier sehr spannend war, war es relativ schwierig. Jetzt die letzte Olympia-Quali war, sagen wir so, angespannter bis zum letzten Moment, wo sich eben diese Erfahrung von der ersten Olympia-Quali bestätigt und wer vorne ist. Auch wenn wir vorne waren, war wirklich sehr hauchdünn, weil wir dieselben Punkte hatten wie die Chilenen Grimald. Aber wir waren halt vorne und das haben wir auch im direkten Duell in Staraja Bronki und dann indirekt in der Quali in Ostrava bestätigt. Aber es war sehr, sehr, sehr spannend.
Ja, okay. Dazwischen war es ein bisschen.
Die anderen, ja, entschuldige, die anderen, die waren relativ klar. Also da musste ich jetzt nicht bis zum letzten Moment so zittern.
Ja, also ein bisschen entspannter dafür dann bei den Olympischen Spielen natürlich wahrscheinlich umso spannender dann, weil die besten Platzierungen waren mit den Schweigers, oder? Beziehungsweise mit Vierleck, Pudel.
Und auch mit Tolle Wickler. Also,
alle fünfte Plätze.
Insgesamt, ja. Insgesamt waren es vier fünfte Plätze. Zweimal mit Schweigers, einmal für alle Prudel, einmal mit den Deutschen. Ja, ich habe schon so blöde Sprüche dann gemacht. Ich kann mir so bei, sagen wir, Donauinselfest einen Standel öffnen, so mit fünften Plätzen, die kann ich da verkaufen. Ja, also die fünften Plätze bei Olympia habe ich ein bisschen satt.
Ja, okay. Aber ja, gut, immerhin muss man sagen, mal dabei zu sein und dann aus der Gruppe in die K.O.-Runde noch eine K.O.-Runde zu überstehen, ist ja auch schon nicht so ohne. Und wahrscheinlich ist es ja immer im Verlauf der Jahre sogar noch schwieriger geworden, überhaupt das zu schaffen, wie man jetzt dann der Konkurrenz sieht, oder? Wird immer größer, die Konkurrenz.
Ja, es kommt darauf an, wo das eigentliche Team gerade steht. Also dementsprechend sind auch die Ambitionen und Ziele so formuliert. Also
ja.
wenn ich jetzt, was weiß ich, die Schweden trainieren würde, dann
Also wäre der fünfte Platz eine Enttäuschung.
Das wäre natürlich eine riesige Enttäuschung.
Okay. Da, Martin, was mich natürlich auch interessiert, jetzt bist du das sechste Mal bei Olympischen Spielen dabei und seit 2004, jetzt kommt erst das sechste Mal, aber wenn du jetzt zurückblickst und vergleichst bei den Bewerben, bei den Olympischen Spielen insgesamt, was sind für dich so die größten Veränderungen? Hat sich was verändert oder ist es eh immer das Gleiche? Oder was hat sich in den Jahren weiterentwickelt, jetzt so vom Rundherum, Beachvolleyball, aber auch irgendwo olympisches Dorf, Betreuung, Medien, was auch immer, ne?
Na, auf jeden Fall hat sich Olympia-Qualifikationssystem geändert. Die ersten zwei Male war das eben so, dass man sich nur über Ranking qualifiziert hat. Es hat geheißen, dass 22 Teams über Ranking qualifiziert werden. Dann ein Platz war sicher für Veranstalter und ein Platz war sicher für Afrika, weil alle Kontinente vertreten sein müssen. Und das fand ich als besseres System. Aber ja, FVB hat es anders entschieden. Warum auch immer. Das ist ja eine große Änderung, dass eben pro Kontinent noch ein Platz extra ausgespielt wird. Ich finde es teilweise auch unfair, weil man schwer vergleichen kann Südafrika mit, was weiß ich, circa 12 Ländern. Und davon meistens sind zwei brasilianische Teams ohnehin qualifiziert. Also es bleibt also ganz andere Konkurrenz wie zum Beispiel in Europa. Aber ja, so ist es. Mhm. Das nächste, was sich dramatisch geändert hat, ist, wie viel Staff man jetzt zur Verfügung hat. Obwohl ich glaube, jetzt gibt es in den letzten zwei Jahren ein bisschen, es geht ein bisschen zurück dadurch, dass FIVB jetzt offiziell Video von jedem Spiel zur Verfügung stellt, muss man nicht unbedingt Scouts vor Ort haben. Früher war das so, dass manche Teams sogar mit zwei Scouts pro Geschlecht vor Ort waren. Es wird jetzt entweder gespart oder sind sie drauf gekommen, dass es eben auch anders geht, weil man die Videos selber nicht aufnehmen muss. Was sich geändert hat, ist auch das Volleyball World. Volleyball regiert. Ich kann nicht jetzt sagen, dass es dadurch besser geworden ist, weil die Turniersysteme, so wie sie das vorgestellt haben, meiner Meinung nach mit dem einzigen Grund zu budgetieren, was die Anzahl der Teams betrifft, ordentlich runtergegangen ist und dadurch ist es halt schwieriger für jüngere Teams, so sich schneller durch. Also wenn jemand wirklich sehr gut ist, der schafft das jetzt relativ schnell, weil die Breite ein bisschen die Breite in der Spitze ein bisschen kleiner ist. Und dafür halt so gleich nach der Spitze ist das Feld enorm groß. Aber das Problem ist, man hat jetzt nicht so viele Optionen mit den Besten zu spielen. Und ich glaube, darunter leidet dann die Entwicklung eben von diesen Teams.
Mhm. Mhm. Und so vom Rundherum bei den Olympischen Spielen kann man das zum Beispiel sagen, dass jetzt seit London, dass das jetzt enormen Aufschwung genommen hat, oder? Dass in Athen, das Stadion war auch groß und in Peking war auch groß, aber nicht so an so prominente Plätze. Aber jetzt in London, mega prominenter Platz, Rio, mega prominenter Platz, ja, Tokio, ja, sowieso keine Zuschauer, aber jetzt in Paris vorm Eiffelturm. Das ist schon nochmal eine ganz andere Dimension, oder?
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie die Location ist. Ich kann mich erinnern, was für ein Riesenerfolg Beachvolleyball in London war. Ich glaube teilweise dadurch, dass es direkt im Zentrum war, also sowas Ähnliches wie jetzt in Paris das der Fall sein wird. Und wenn die Stadien so irgendwelchen Park sind, ist es gut besucht, aber es ist jetzt nicht dasselbe. Also Rio, ja, ohnehin, das war natürlich, Copacabana ist ja, so ein ikonischer Platz, wo man Sie hätten es nicht woanders machen können. Und in London war es wirklich so, das war so, Beachvolleyball war das heißeste Ticket in Town, hat es geheißen. Also dazu habe ich so eine interessante Geschichte. Meine Frau und mein Sohn waren mit dabei und die Cousine von meiner Frau lebt in London, ist verheiratet oder war verheiratet mit einem sehr reichen Mann. Für den halt Ticket zu kaufen, war keine Frage vom Geld. Er konnte kein Ticket auftreiben. Und ja. Ich habe für sie zwei Tickets organisiert. Dann waren sie so happy, dass man es doch geschafft hat. Und das war das Interessante. Man kann nicht alles für Geld kaufen. Ja. War sehr schön.
Ja. Aber insgesamt für die jetzt auch wieder, ich meine, der Kreis jetzt, um den Kreis da ein bisschen zu schließen, ich habe mir auch jetzt, und auf den Alex und auf den Julian ein bisschen zu sprechen zu kommen, ich habe mir die Resultate jetzt im Qualifikationszeitraum angesehen und interessanterweise ist ja genau Paris 2023 eigentlich das Turnier, das euch die meisten Punkte eingebracht hat mit dem Elite. Ist das jetzt, also eigentlich eine bessere Generalprobe gibt es ja fast nicht, wenn man jetzt dort wieder hinfährt und schon mit sowas im Kopf.
Ja, wenn man es so betrachtet, war das eine, ja, eine sehr, sehr gelungene Generalprobe. Aber das wird natürlich jetzt, es ist fast ein Jahr zurück und alles ist anders. Auf jeden Fall, die Location ist auch ein bisschen anders, weil das Turnier wurde in Roland Garros gespielt, da wo ein Tennisturnier ausgetragen wird. Ich gehe davon aus, dass der Sand eher derselbe ist, also das wird schon etwas sein, was so ähnlich ist. Es war im Riesenstadion, also ja, ich hoffe, dass diese Erinnerungen nur positiv auf die Jungs wirken werden.
Ja, okay. Ich habe mir so die anderen Ergebnisse, natürlich die WM, glaube ich, dann relativ kurz nach Paris, hat euch auch viele Punkte gebracht und interessanterweise auch mehrere Turniere in Brasilien. Ist das ein Zufall oder ist das, war das auch so geplant irgendwo, dass man versucht, da möglichst top in Form zu sein?
Wenn du so lange Saison hast, musst du dir so zwei, maximal drei Gipfel so einplanen, aber ohne Garantie, dass es klappt. Aus Erfahrung habe ich gewusst, dass immer der Anfang der Saison so ein bisschen holprig ist. Also das eine oder andere Turnier dauert, bis sie so richtig auf die Touren kommen. Und das war eigentlich das Turnier, das erste gute Ergebnis in Saquarema 2023. Jetzt weiß ich nicht, wie viel das Turnier das war, aber es war, ich glaube, es war das dritte oder das vierte Turnier. Und die anderen Turniere in Brasilien, ich kann jetzt nicht sagen, das war eher so, zu Ende der Saison war das so ein bisschen, also nicht pokern, sondern einfach schauen, wer wo spielt, kombiniert damit, dass wir jetzt nicht allzu viele Turniere hintereinander spielen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, das sind die Turniere, die wir spielen müssen und wo wir performen auch müssen. Und das hat ganz gut geplant. Diese Planung, dadurch, dass die Jungs da offen waren, wie müde sie sind und so weiter, weil zum Beispiel João Pessoa war früher, also ganz am Anfang der Saison, nicht geplant. Aber dann, wie wir gesehen haben, wie sich die Situation entwickelt, dann haben wir gesagt, okay, verzichten wir auf Challenger und fliegen wir nach Brasilien und spielen dort Elite-Turnier. Mhm. Also das entwickelt sich im Laufe der Saison, vor allem, ja, wenn es so lange Saison ist. wie 2023.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch noch ein großer Unterschied jetzt, oder? Zu früher, dass die Saisonen ja jetzt fast nicht mehr aufhören, oder?
Das stimmt, ja. Sagen wir so, bis 2008 war das oft der Fall, dass die Saison auch im späten Herbst gespielt wurde. Dann war es mehr oder weniger so, September eigentlich Schluss war und bis Ende des Jahres nicht wirklich was gespielt wurde. Jetzt ist es wieder so, aber ja, können wir uns nicht aussuchen.
Ja, ist klar. Wann war jetzt für dich, oder kann man das so irgendwo, kannst du das festmachen, wann war für dich jetzt der Moment, wo du das Gefühl gehabt hast, okay, mit dem Alex, mit dem Julian, jetzt wird's konkret, jetzt wird's richtig ernst? Oder hat es diesen Moment überhaupt gegeben?
Definitiv.
Ja?
Ja, also ich glaube, es waren so drei Momente. Der erste kam eben in Saquarema mit dem dritten Platz. Die Jungs haben das Turnier nicht gerade glorreich angefangen, aber haben gekämpft. Also es war so ein Spiel gegen Portugal, es war sogar Lucky Loser Spiel nach der Gruppe. Ganz spät in der Nacht, weil gleich am Anfang hat man die Lucky Loser Spiele als drittes Spiel am Tag, noch am ersten Tag bestreiten müssen, was Gott sei Dank später abgeschafft wurde, weil es einfach zu viel war. Aber das war einer der Momente, wo wir den ersten Satz verloren haben und dann haben wir es umgedreht, aber jetzt nicht mit Glück, sondern einfach mit sehr guter Qualität. Und das war der erste Moment, wo ich gesagt habe, aha. Und dann ist es weitergegangen. Also, dass sie im nächsten Spielen bei dem Turnier wieder sehr gut performt haben. Das war so erster Moment, wie sie eben diese erste Medaille gemacht haben. Dann war der zweite Moment in Gstaad. Wir Quali geschafft haben im zweiten Spiel in der Quali eben gegen Evandro Arthur, was unsere Gruppengegner sein werden. Und dann auch sehr gut gespielt weiter in dem Turnier. Kann mich erinnern, wie sich Hörli da wie in Trance reingespielt hat gegen Molsörum und da haben wir es ganz knapp verloren. Also das war der zweite Moment und der dritte war eben in Paris, wo wir wieder Quali geschafft haben und auf dem Weg ins Semifinale, ich glaube, haben wir vier verschiedene brasilianische Teams geschlagen, inklusive Quali und Evandro wieder geschlagen. Mhm. Also das waren diese Momente und nach dem Turnier in Paris habe ich gewusst, okay, das werden wir schon schaffen.
Ja, okay. Und wir haben beim letzten Mal ja auch ein bisschen abstrakt drüber gesprochen. Jetzt habe ich am Wochenende auch den Clemens mal ein bisschen sprechen gehört, der Clemens Doppel, der dann irgendwo so am Rande gemeint hat, dass sich die Kontinuität jetzt in dem Team irgendwo auch ausgezahlt hat. Kann man sagen, dass das im Nachhinein betrachtet auch irgendwo ein Schlüssel jetzt zum Erfolg war? Dass die irgendwo nicht sich diesen Rochaden irgendwo hingegeben haben, die beiden, sondern als Team jetzt da konstant miteinander gearbeitet haben und einfach ihr Ding durchgezogen haben? Oder?
Definitiv. Ich glaube, es war nie das Thema, irgendwie zu sagen, okay, jetzt überlege ich noch, also wahrscheinlich von Seite von Alex, weil wir oft darüber gesprochen haben, wenn er jetzt mit eigener Leistung nicht zufrieden war, beziehungsweise mit der von Julian, haben wir so geredet, was man besser machen kann, aber war nie ein Thema, ich sollte mir jetzt jemanden anderen schnappen, mit dem ich das dann leichter schaffe. Die Kontinuität war definitiv ein Plus.
Mhm. Ja. Okay, Ja, dann würde ich sagen, wir blicken auch noch auf die Gegner, das erste Spiel, ich meine, jetzt hast du schon von den Brasilianern gesprochen, jetzt erübrigt sich auch die Frage, wann die zwei Siege gegen die Brasilianer waren, weil die Bilanz steht, zumindest habe ich so gefunden, 2-2 in
Genau.
den Head-to-Head-Spielen. Also die zwei Spiele, wo ihr gewonnen habt, hast du schon als Schlüsselmomente bezeichnet jetzt. Das wird das erste Spiel sein am 28. Juli. Und zwar um 20 Uhr gleich, also Flutlichtspiel oder möglicherweise schon Flutlichtspiel zum Ende hin. Ja, auf was wird es gegen die Brasilianer ankommen?
Ich habe mir heute das letzte Spiel nochmal angeschaut aus Recife und Evandro hat uns in diesem Spiel 8 oder 10 Asse geschossen. Allerdings bei der Hälfte von den Bällen hat er die Grundlinie fa fast zerrissen, weil er mit den Füßen unter der Linie war, die ist immer so aufgesprungen. Und Schiedsrichter hat
Ich gepfiff.
ja, das zeigen halt die Brasilianer mit der Fahne und die
Ähnlich,
haben eh nichts getan. Und zugleich war der erste Schiedsrichter eine Dame und die war so, die hat nicht darauf reagiert und gesagt, was hätte ich machen sollen, ja. Und der Unterschied jetzt bei Olympia, wird sein, wir haben Challenge und es gibt Challenge auch für Footfall.
Übertritt.
Also werden wir wahrscheinlich auch die richtige Reaktion dafür trainieren, weil da gibt es halt so zeitliche Begrenzungen, wann du damit arbeiten kannst. Aber das ist so ein bisschen als Spaß gemeint. Ja, definitiv müssen wir mit dem Service von Evandro zurechtkommen. Aber eigentlich war die Partie in Recife die letzte, wo er so viele Asse geschossen hat, wo wir eigentlich damit auch gerechnet haben. Wir haben auch viele Breaks gemacht. Aber leider haben wir zwei Annahmen in jedem Satz von dem anderen Spiel, von Arthur, wenn er Sprungservice gemacht hat. Und das Service war jetzt nicht so schwierig. Und diese zwei Annahmen in jedem Satz rüber, die haben uns den Sieg gekostet. Und das ist eben so. Grundsätzlich wird das eben sein, wie wir mit dem Service vom Gegner zurechtkommen. Und da wir es schon zweimal geschafft haben, bin ich guter Dinge, dass wir es auch wieder schaffen können.
Ja, und der Alex weiß ja auch schon, wie es ist, Brasilianer bei Olympischen Spielen zu schlagen. Ne?
Also dadurch,
Von
dass
Rio
ich
zumindest.
nie mit Alex als Trainer bei Olympia war, habe ich jetzt nicht im Kopf, welche Gegner wann geschlagen hat.
Ja, ich glaube, in Rio, oder? Hat dann Alisson und Bruno geschlagen, oder? Glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube schon. Ist egal. Ja, also die
Ja, nicht
Bilanz
so
jedenfalls,
wichtig.
die Bilanz jedenfalls gegen die Brasilianer ist zumindest einmal ausgeglichen und ich glaube, es waren alle Sätze auch sehr eng. Das gilt im Übrigen auch für den zweiten Gegner, das sind dann die Tschechen. Zweites Spiel am 31. Juli und dann nicht um 20 Uhr, sondern um 9 Uhr in der Früh. Da kannst du vielleicht gleich nochmal auch dazu was sagen zu den verschiedenen Beginnzeiten. Ja, aber gegen die Tschechen, die Spiele waren zwar 0-2, glaube ich, beide Spiele, aber die Sätze relativ eng. Auf was wird es da ankommen?
Also zu den Zeiten kann ich sagen, das ist uns relativ egal. Wir sind daran gewöhnt, sehr spät zu spielen oder sehr früh zu spielen. Einfach so ist es. Dadurch, dass bei Olympia wir die luxuriöse Situation haben, einmal in 2, 3 Tagen spielen zu müssen, können wir uns sehr gut darauf vorbereiten. Also das ist kein Thema für uns. Die Tschechen als Gegner, wir haben sehr gute Bilanz mit ihnen in Trainingsspielen. Da haben wir glaube ich, sogar fast immer gewonnen. Es waren sehr ausgeglichene Spiele. Was die Tschechen gut machen, die haben halt sehr, sehr großes Selbstvertrauen. Auch wenn sie hinten sind, wenn sie einen Satz verlieren, sie glauben immer daran, dass sie den Gegner schlagen können. Und sie wissen auch, dass sie jeden schlagen können. Und das dann halt mit dem Glauben gehen sie halt weiter. Und sie haben auch sehr große Qualität und damit können sie sich durchsetzen. Wir wissen über gewisse Schwächen von ihnen. Diese versuchen wir dann zu nutzen. Ich gehe davon aus, dass sie auch über unsere Schwächen Bescheid wissen und dann kommt es darauf an, wer das besser macht.
Am Tag X.
Ja.
Genau. Ja, letztes Spiel, letztes Gruppenspiel, Kanada, 2. August. Also da ist dann ein bisschen kürzeres Zeitfenster, 11 Uhr. Und gegen die zwei Kanadier habt ihr interessanterweise noch nicht gespielt, habe ich zumindest herausgefunden. Also das ist, man natürlich kennt ihr sie oder beobachtet sie, aber Head-to-Head gibt es noch keinen Vergleich. Oder im Training vielleicht. Vielleicht hat es den schon gegeben.
Im Training kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ich weiß, dass andere Teams gegen sie gespielt haben und eigentlich zumindest an ein Spiel kann ich mich erinnern. Von Seidel Pristats, das haben sie gewonnen. Das Team zählt so zu, sie sind athletisch ganz gut, aber haben schon ein bisschen technische Probleme. Und ja, darauf werden wir uns konzentrieren. Aber die Kanadier, dadurch, dass es das letzte Spiel ist, schauen wir uns an, wie sie gegen andere Gegner spielen.
Also genügend,
ja,
genügend
also Zeit zum Vorbereiten. Da mache ich mich im Moment noch keinen Kopfzerbrechen. Aber so allgemein mein Head-to-Head mit dem Team als Trainer mit anderen Teams früher war auf jeden Fall positiv.
Okay. Ja, das macht sich ja schon mal. Macht sich schon mal gut an. Ja, zum Abschluss habe ich mal nur zwei Fragen. Das eine, du hast mir auch gesagt, ihr habt euch jetzt schon natürlich, ihr habt jetzt gewisse technische Schwerpunkte nur gelegt und auch Trainingsschwerpunkte. Das musst du jetzt natürlich nicht verraten, was ihr genau trainiert habt, ist klar. Aber was mich jetzt natürlich nur interessiert, was passiert jetzt noch? Jetzt haben wir ein bisschen weniger als 2 Wochen bis zum ersten Spiel. Was passiert jetzt, bis es losgeht?
Also wir werden bis zur Abreise werden wir in Wien trainieren. Wird jetzt deutlich mehr spielerisches Training im Vordergrund stehen. Und werden wir mit verschiedenen österreichischen Teams trainieren. Zum Beispiel mit Youngsters, Hammerberg, Berger oder dadurch, dass andere Teams, also Seidel Pristats, sind jetzt verletzungsbedingt außer Gefecht, werden wir noch mit Leitner Paskariuk trainieren und ja, wahrscheinlich werden wir sie auch dazu nutzen, dass sie ein bisschen die Gegner simulieren und uns einfach darauf vorbereiten, dass vor allem auf das erste Spiel gegen Brasilianer. Und ja, da kann zum Beispiel Laurenz Leitner mit seinem Bombenservice den Evandro darstellen.
Ja, okay. Also man sucht sich dann schon Teams aus, die dazu passen, ne? zu den Gegnern, yeah, passen. Ja, und abschließende Frage, jetzt haben wir gesagt, du hast selbst gesagt, viele fünfte Plätze, jetzt meine Frage, was muss passieren, damit es dieses Mal besser wird als ein fünfter Platz? Was muss alles zusammenpassen?
Ja, wir müssen die Gruppe überstehen. Ich denke, wenn wir gut spielen, wenn wir wirklich das Beste zeigen, was wir können, können wir zwei Gegner realistisch schlagen. müssen wir dabei nicht darauf hoffen, dass sie schlecht spielen, dass wir einen schlechten Tag vom Gegner erwischen. Und dann, es ist halt so, jedes Team hat so Gegner, die ihm liegen, und hat Gegner, die eher zu Angstgegner gehören, warum auch immer. Und es muss jetzt nicht ein Team sein, das jetzt irgendwie auf demselben Niveau ist. Also im Ranking kann das verschiedene Positionen sein. Als Beispiel kann ich eben nennen, zum Beispiel Evandro Arthur. Ich denke mir, dass grundsätzlich sie uns als Team eher liegen von den Top-Teams. Auf der anderen Seite so ein Team, das gerade jetzt nicht so gut performt, war immer so ein bisschen Angstgegner. Und das sind die Italiener, Carambola, Rangieri. Das war für Alex immer ein Gegner. Warum auch immer, gegen die wollte er nicht wirklich so spielen. Und ja, also okay. Damit wollte ich sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie die Auslosung ist. Und da geht es nicht um Glück oder Pech, sondern eben um das, ob das Gegner sind, die dir liegen oder eben nicht.
Aber es kann theoretisch kann's schnell gehen, ne? Weil wenn du aus der Gruppe draußen bist, bist du Neunter, oder? Ein Sieg, ja, du bist genau. Fünfter, noch ein Sieg und du bist im Halbfinale. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen.
So ist es. Also im ersten Schritt werden wir uns darauf konzentrieren, dass wir die Gruppe überstehen. Und schauen wir mal, was weiterkommt.
Ja. Wir werden es natürlich mitverfolgen. Ich kann auch schon sagen, wir werden jetzt, es gibt auch ein Podcast-Gespräch dann mit dem Alex und mit dem Julian, wo ich natürlich auch ihre Perspektive gern erfahren würde. Aber du hast uns jetzt schon sehr viele Einblicke gegeben. Was die Teams betrifft, das ist natürlich sehr spannend jetzt für die Ausgangslage und auch deine persönlichen Erfahrungen. Jetzt nur mal für dich noch, auf was freust du dich selbst am meisten?
Also definitiv im Vergleich zu Tokio, wo ich mir das leere Stadion habe nicht anschauen können. Es war wirklich sehr, sehr traurig und ich freue mich einfach auf das volle Stadion. Ich kann mir wirklich ganz realistisch vorstellen, dass es sehr ähnlich sein wird wie in London. Wieder tolle Location. Ich glaube sogar, das Stadion sieht genauso aus wie in London. Also ich schätze, das wird für die 15.000 Zuschauer sein. Und bin ich mir vollkommen sicher, dass es jedes Mal voll ausverkauft wird. Und diese Atmosphäre wird die Spieler natürlich auch ordentlich vorantreiben.
Super, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Wir fiebern mit, wir drücken die Daumen, wenn wir wir wissen, was in dir vorgeht, ein bisschen während den Spielen jetzt, ja? Wenn du hinterm Court sitzt und mitfieberst. Und ja. Also alles Gute und erfolgreiche Spiele.
Vielen Dank und ich hoffe, dass wir den österreichischen Beachvolleyball-Fans eine große Freude bereiten werden.
Das war ein Volleyball Austria Podcast Spezial zu den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen. Vielen Dank für euer Interesse. Schaltet auch beim nächsten Volleyball Austria Podcast wieder ein. Zu Gast sind die beiden Olympioniken Alexander Horst und Julian Hörl.